Weiter geht die Reise. Viel zu viele Ampeln in den Industriegebieten und Surf-Cities südlich von L.A. bremsen mich immer wieder. Ich fahre vorbei an Raffinerien, Müllhalden, Schrottplätzen, obdachlosen Camps auf dem Bürgersteig. Fuck you, ruft mir eine Passantin zu. Einfach so, ohne Anlass. Ein Autofahrer versucht mich von der Straße zu hupen und überholt dann rasant und ohne Abstand.
Dirk Rohrbach ist unterwegs durch die USA von Kanada bis zur mexikanischen Grenze. Und auch wenn das jetzt nicht gerade idyllisch geklungen hat, ganz nah am Moloch L.A., er erlebt großartige Landschaften und großartige Menschen auf seiner letzten Etappe Richtung Süden. Dirk ist die ganze US-Westküste entlang geradelt, mit dem gesamten Gepäck dabei. Das ist eine echte Herausforderung. Zum Glück kann man aber auch bequemer Radl reisen. Darum geht's heute auch in den Radioreisen. Zum Beispiel dort, wo sonst Formel-1-Autos und Motorräder dröhnen, in der eigentlich so stillen Eifel auf dem Nürburgring. Und ganz idyllisch und landschaftlich und kulinarisch hochgradig wertvoll durch die Toskana. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, was komplett hochgerüstete Radlerei angeht, obwohl ich es immer toll finde, wenn sich jemand richtig begeistert, für was auch immer. Aber warum Mountainbiker am letzten Gramm Gewicht sparen bei ihrem Gerät und dafür sehr viel Geld ausgeben, nur um sich dann den Berg hochzuquälen, das will mir nicht so richtig in den Kopf. Wo doch die Anstrengung das Ziel der Übung ist, da wären ein paar Gramm mehr am Radl absolut im Sinn der Sache. Vielleicht habe ich deshalb die Tour von Claudia Decker auf dem Nürburgring so umwerfend charmant gefunden. Wir haben diese Geschichte schon einmal erzählt, aber wir tun's nochmal, denn gleich wird uns Claudia Decker noch mehr erzählen über ihre Fahrradleidenschaft und über eine Radlreise, die unsere Hörerinnen und Hörer mit ihr zusammen erleben können. Jetzt geht's erstmal auf ein hochsympathisch einfaches Fahrrad, weit weg von den Rennboliden der Profibiker und auf eine legendäre Rennstrecke, den Nürburgring.
Für euch der Start um 12.04 Uhr in genau 3 Minuten.
Keine Bange, das ist nur der Auftakt. Wem das Remi-Demi auf den Wecker geht, nicht gleich abschalten.
Und wichtig ist, immer lächeln.
Um den Charme einer Radtour auf dem Nürburgring zu erfahren, braucht es Geduld. Das Erlebnis muss man sich erarbeiten. Muskeln helfen dabei, sind aber nicht alles. Es braucht das Auge und es braucht das Herz, um die Schönheit und Besonderheit dieser Tour wahrzunehmen. Und es braucht die Stille, aber die kommt später. Jetzt tobt der Bär durch die großen Lautsprecher. Showtime vor dem Start. Die großen Zuschauertribünen an Start- und Ziellinie des 24-Stunden-Radrennens am legendären Ring sind nicht so gesteckt voll wie einst bei den Autorennen der Formel 1. Es rühren keine Motoren, kein Benzingeruch hängt in der Luft. Macht aber nichts. Die Aufregung ist genauso groß. Eine Meute steht am Start, über 5000 Radlkrecks, eng gedrängt in Wartestellung, Lenker an Lenker, Mann an Mann, nur wenige Frauen dazwischen. Eine bunte Menge, die Helme blinken in der Sonne.
Der Nürburgring, bei dem Wetter, den mitzuerleben, ist einfach einmalig. Ja? Und der Wetterbericht ist gut, es bleibt also trocken bis morgen. Beste Voraussetzungen für die grüne Hölle.
Die grüne Hölle, so hat den Nürburgring der schottische Rennfahrer Jackie Stewart getauft. Das perfekte Label für den Ring. Griffig, schnittig, cool. Es passt bis heute, auch wenn der Grand Prix-Zirkus seit 1986 am Nürburgring vorbeifährt. Die Strecke ist noch immer legendär. In idyllischem Grün gelegen, das Asphaltband eingebettet in üppig wuchernde Natur, in Hecken, in alten Eifelwald. Und zur Hölle schickt dieser abgeschieden stille Parcours die wilden Kerle durch seine Tücken. Spitze Kurven, schräge Schikanen, kurze, steile Anstiege und extremes Gefälle. 4 Formel-1-Fahrern brachten sie beim Rasen auf dem Ring den Tod. Das ist Geschichte.
3 Runden, knapp 1700 Höhenmeter insgesamt zu bewältigen. For the fame or for the fun, ihr entscheidet, was ihr daraus macht.
Die Meute in Wartestellung, schweigend, Eintracht Fahrrad. Höchste Konzentration. Die Sonne brennt. Noch ein Schluck aus der Flasche und warten auf den Startschuss. Zu 24 Stunden Rasen auf zwei dünnen Reifen über den Asphalt des Nürburgrings. In den Sonnenuntergang und 12 Stunden später in den Sonnenaufgang.
Get ready! Rock das Ding da draußen!
Was sagt der Kopf?
Naja, aufgeregt, und dann hoffe ich, dass ich den Start gut überstehe, dass hier nicht sich irgendwelche Lenker verhaken, was immer ganz gerne mal passiert. Und dann freue ich mich drauf.
Legendärer Rennasphalt und eine der geilsten Rennstrecken für Radrennfahrer überhaupt. Es geht los in 15 Sekunden. Pedale in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
Auch ich kann es kaum erwarten, auf die Piste zu kommen. Nicht zu glauben, auf der Grand Prix-Strecke mitsamt der Nordschleife. Auf den schwarzen Schleuderspuren von Ferrari, Lotus und Mercedes. Das hat doch was. Der Mythos wirkt. Aber 24 Stunden, das ist nicht meine Liga. Auch nicht das Jedermannrennen mit drei Runden. Nein, ich freue mich auf eine Runde. Also 25 Kilometer bergauf, bergab, 11% Gefälle, 17% Steigung. Dabei bin ich nur eine Stadt- und Landradlerin. Ich kenne bloß ein paar eher bescheidene Steigungen in Oberbayern. Ich bin nicht wild auf Wadelkrämpfe. Aber diese besondere Strecke hier, die will ich meistern. Und die freie Fahrt in dieser Landschaft genießen.
3, 2, 1 und los geht's! 24 Stunden Rennen!
Ich ziehe ja den Hut vor jedem, der das sich hier antut. Ne?
Ich auch. Und tue jetzt was für meinen Spaß. Zuerst dem Lärm fahre ich davon. Dem Pulk der 5000 hinterher. Ganz gemächlich. Die ersten kahlen Kurven nehmend, harmlos. Und plötzlich von einer ganz anderen Szenerie umgeben. Die Strecke ist auf einmal ein Campingplatz. Wohnmobil an Wohnmobil säumt den Asphalt. Große und kleine Zelte, Campingtische. Muttis sitzen breitbeinig auf Campingstühlen, Kaffeetasse in der Hand. Wenn Fati vorbeikommt, haben sie den besten Platz zum Applaudieren.
Wir bleiben bis Mittwoch. Und die Radfahrer stören uns so ein bisschen. Aber übers Wochenende kriegen wir das hin.
Was erzählt er für Quatsch? Erklären Sie mir
das. Er ist ein bisschen verwirrt. Das ist, glaube ich, die Aufregung. Ne?
Welches Rennen hat er vor?
24 Stunden. Im Viererteam.
Und was machen Sie dabei?
Ich sitze doof rum. Ja, psychologische Betreuung. Ich sorge für Ruhe mit dem Hund.
Woher kommen Sie?
Bad Oldesloe, Schleswig-Holstein. Die Fischköpfe, ja? In den Bergen. Deswegen. Die haben ordentlich zu kämpfen hier dann ordentlich. So viele Berge haben wir ja bei uns nicht.
Und warum kommen Sie extra von Schleswig-Holstein zum Nürburgring?
Weil das eine großartige Veranstaltung ist für die Radfahrer hier. Das ist ja ein Feeling und eine Atmosphäre, das gibt es ja nicht so sonst.
Ich meine, radeln kann man überall, da muss man nicht zum Nürburgring fahren.
Ja, aber nicht so. Das ist schon verrückt, also das ist schon was Besonderes für die Jungs.
Ja, eine Runde sind so um die 600 Höhenmeter. Das heißt, wir fahren eigentlich immer so um die 6 bis 8 Runden. Wenn man es dann hochrechnet, dann haben wir im Prinzip 3600, 4000 Höhenmeter irgendwann danach im Rennen hinter den Knochen und ja, haben wir so eine Alpenüberquerung dann hinter uns, nach 24 Stunden.
Genug geplaudert. Radeln. Jetzt in aller Stille. Nur noch von Grün umgeben. Sanften Wind spüren, als es bergab geht. Vorerst. Ganz schön rasant. Keine Zeit, auf Landschaft zu achten. Das Rad vibriert. Das Tempo ängstigt. Ob meine Bremszüge halten, hätte sie kontrollieren lassen sollen. Egal, ich höre keine Vögel mehr. Der Wind umbraust meine Ohren. Die ersten überholen mich schon. Und wie? So schnell traue ich mich gar nicht mal schauen. Ein ganzer Pulk von Rasenden. Irre, wie das klingt. Das sind keine Autoreifen, das ist der Sound von Rennrädern. Die Fahrer liegen tief auf ihren Lenkern. Ich wette, die sind nah bei Tempo 100.
Juhu!
Schussfahrt mit Schwung für den nächsten Anstieg bei Kilometer 11. Da geriet Niki Lauda aus der Vollgaskurve. Bergwerk heißt dieser Streckenabschnitt, wo er in einem Feuerball gefangen war. Andere Namen, von denen ich gelesen habe, sind Kesselchen, Galgenkopf, Schwalbenschwanz. Rennfahrerlegenden. Und bei Formel-1-Fahrern gefürchtet, die Fuchsröhre. Aber er ist stärker, der Rausch der Geschwindigkeit, als ob es reiner Spaß wäre und kein bisschen Ernst. Auch für Radler ist der Ring gefährlich. Was hat mir vor dem Start noch der junge Mann aus Berlin erzählt?
War letztes Jahr schon mal dabei, das ist ein bisschen unglücklich ausgegangen, weil ich gestürzt bin.
Welche Blessuren hatten Sie?
Na, ich habe jetzt hier 8 Schrauben drin.
In Ihrem rechten Unterarm?
Genau, das heißt, das war irgendwie für mich das Rennen in der ersten Runde vorbei und von daher sind wir jetzt nochmal hergefahren, um das Rennen zu Ende zu fahren.
Ist Ihnen jetzt im Kopf, wie Ihnen das passiert ist?
Ich war zu schnell. Ich bin anderen Fahrern ausgewichen und das hat bei mir zum Sturz geführt.
Wie lange waren Sie außer Gefecht?
4 Wochen. Hat ungefähr 2-3 Monate gedauert, bis ich wieder die volle Motorik hatte und die volle Belastbarkeit. Aber jetzt geht's wieder. Jetzt müssen nur irgendwann nochmal die Schrauben raus.
Und dann, das musste ja kommen, der erste Anstieg, der meine Beine wirklich quält.
Hallo.
Aber absteigen gilt nicht. Lieber im Stehen in die Pedalen treten. Ein ganzes Fahrerfeld überholt mich. Alle strampeln. Ich höre das Klicken ihrer Gangschaltungen, ihr Keuchen. Ich bin nicht die Einzige, die schwitzt. Danke, Kollege. Ich gebe mein Bestes. Hänge jetzt selber gebeugt über dem Lenker. Die Augen auf den makellosen, feinporigen Asphalt unter mir geheftet. Ganz nah, Meter für Meter geht's voran. Aber mein Bestes ist nicht genug. Gegen die Steigung habe ich keine Chance. Ich muss runter vom Rad. Schieben. Schieben macht einsam. Keiner schiebt außer mir. Manche Fahrer überholen mich grüßend. Schon zum 3. Mal rufen sie feixend. Bitte sehr, cool bleiben, Lady.
Mit 21 Gängen wäre ich so schnell wie Sie.
Ich bin von Ihnen begeistert.
Von wem?
Von Ihnen.
Wieso?
Ja, mit so einem Bike. Das ist sicherlich nicht leicht, ne?
Allerdings, diese Champions haben die heißesten Rennmaschinen unterm Hintern. Superleichte Carbongeräte für tausende Euros mit 21 Gängen, 48 Zähnen auf dem großen Zahnrad. Optimale Übersetzung für Steigungen wie hier. Ich dagegen? Ich fahre mein altes, braves Motobekan. Fingerdünne Reifen zwar, aber nur unspektakuläre 6 Gänge. Es begleitet mich seit 26 Jahren. Egal. Irgendwann hab auch ich die Höhe erreicht. Der Lohn des Schiebens, die alten Bäume am Rand des Asphalts betrachten. Buchen, Eichen, dichtes Gesträuch. Dann eine grandiose Aussicht über die grüne Eifel. Über dunkel bewaldete Höhen, über hellgrüne Wiesen, über Felder. Ein Dorf eingebettet in diese Natur. Der Horizont ist weit und schön. Ein Gemälde in Grün. An guten Tagen soll man sogar den Westerwald sehen können, den Taunus, den Hunsrück. Das Rad hinlegen, sich neben dem Asphalt ins Gras setzen, trinken, eine Banane essen, genießen, was ist. Endlose Stille, Natur, meinen Körper spüre ich nicht, Glücksgefühl, ein Geschenk. Bis ein ledierter Champ angehumpelt kommt, sein Rad neben mir ins Gras wirft und einen Tanz aufführt. Was ist mit Ihnen?
Ein Krampf. Einen fetten Krampf im Bein. Beide. Beide sind zu. Ich krieg die Muskeln nicht mehr rund. Oberschenkel und Wade.
Strecken oder was?
Ja, Strecken. Ja, danke. Super.
Was ist das?
Das ist jetzt ein Gel. Da ist ja, Natrium. Irgendwo. Danke. Ich probier's. Muss irgendwie weitergehen.
Was für ein Rennen fahren Sie?
450 Kilometer.
Wie viel haben Sie jetzt?
4 Runden. Noch 2.
Sie schaffen das.
I hope, yes. Viel Spaß noch.
Ciao. Ciao. Ihnen auch. Spaß, genau. Weiterfahren, auch wenn es bald wieder bergauf geht. Macht nichts. Schließlich wartet auf mich der letzte, sogar von den Powerradlern gefürchtete Anstieg. 4 Kilometer lang zum höchsten Punkt der Nordschleife. Hohe 8, gut 600 Meter über Normal 0. Hier bin ich nicht die Einzige, die schiebt. Wie lang können 4 Kilometer schieben werden? Sehr lang. Aber mit jedem Schritt wächst Euphorie in mir. Der Rest der Strecke eine Leichtigkeit. Fast permanent geht es bergab. Reiner Spaß nach der Schinderei. Und die Ankunft auf der Zielgeraden, wo ich ganz gemächlich anrolle, grandios. Dass ich mit über 3 Stunden unter den Rasern eine Trödlerin war, der Frauenrundenrekord lag bei 39 Minuten 58 Sekunden, dass ich eine Trödlerin war, das zählt nicht. Ich hätte sogar Lust auf mehr. Aber eine Runde ist genug für heute. Ich ziehe den Hut vor jedem, der sich hier die 24 Stunden antut, bis morgen Mittag, Runde um Runde, in den Sonnenuntergang hinein, die Nacht durch, in den Sonnenaufgang und immer noch weiter. Manche Powerpakete machen das allein. Für mich war diese eine Runde meine Einstiegsdroge.
Der Knaller ist, abends in der Dämmerung loszufahren, dann wird es hier tiefschwarze Nacht. Und dann ist hier gar nichts mehr, sondern nur noch das Rauschen von den Rädern, das Krachen von der Schaltung, das Keuchen von den Leuten. Das ist faszinierend. Und morgen früh, so gegen 5 Uhr, wenn die Dämmerung anfängt, ist sogar noch schöner.
Eine Nachtfahrt, die würde mich noch reizen. Also eine Runde am Tag und eine in der Nacht.
Das würde mir auch gefallen. Und ich glaube, mit Claudia Decker wäre ich gern unterwegs. Wir haben sie gerade schon kennengelernt, wie sie mit ihrem Fahrrad über den Nürburgring geradelt ist. Und jetzt ist sie hier bei mir im Bayern 2 Studio und ich freue mich wirklich sehr. Herzlich willkommen, Claudia.
Hallo, danke schön. Ich bin auch mit dem Radl hergekommen, ist ja klar.
Ja, ich natürlich auch und ich werde nachher mit dem Radl wieder heimfahren. Ja. Aber du bist ja tatsächlich eine passionierte Radlerin.
Also ich bin mit dem Radl auf die Welt gekommen. Und das heißt, ich wurde in einem Dorf am Niederrhein geboren. Meine Eltern hatten kein Auto und ich erinnere mich noch an mein erstes Fahrrad, ein rotes Fahrrad mit weißen Ballonreifen. Das habe ich von meinem großen Bruder übernommen. Und dann bin ich jeden Morgen mit dem Fahrrad durch die Felder 2 Kilometer in den Kindergarten ins nächste Dorf geradelt. Und das wurde also für mich sowas Selbstverständliches. Es ging nichts, ohne dass man sich selber aufmacht, das Radl schnappt und dann losfährt. Und so habe ich das, ja, was Hänschen lernt, ne, was Klein Claudia lernt, das ist mir so in Fleisch und Blut drin. Dieses aus eigener Kraft komme ich ans Ziel.
Wir haben ja gerade unter anderem diese schöne Geschichte über den Nürburgring gehört, wo du da auch mal eine Radioreportage draus gemacht hast. Ja. Aber ich will jetzt auf eine Sache, die dann, als man dich leider in den Ruhestand geschickt hat,
passiert ist, was du da gemacht hast,
weil da bist du gleich wieder zurück zu deinem kindheitsprägenden Erlebnis Radl gekommen. Erzähl mal von dieser Reise.
Da habe ich einen Podcast gemacht darüber, wie man lernt, in Rente zu gehen. Und da hatte ich eine Rentencoachin in der Sendung und die hat gesagt, man sollte die Rente damit beginnen, dass man sich einen Traum erfüllt, den man während der ganzen Arbeitszeit sich nicht erfüllen konnte. Und dann fiel mir ein, ich kenne die Ostsee gar nicht. Und ich bin eine Flachlandradlerin, also ich mache eine Radeltour an der Ostsee entlang. Also ich komme vom Niederrhein, ich kenne die Maas, da gab es ja mal in der Hymne, in der deutschen, diese Zeile von der Maas bis an die Memel. Und ich habe neuere Geschichte studiert, Kaiserzeit, Nazizeit. Also ich fahre bis zur Memel an der Ostsee entlang. Und dann habe ich das gemacht.
Einfach losgefahren. Und hier, du hast ein dickes Buch mitgebracht, sozusagen das Tagebuch, das Reisetagebuch.
Ja.
Und da sehe ich gleich ein Foto drauf, da ist das Fahrrad drauf.
Ja.
Und das ist ja ganz entzückend, weil das ist kein hochgerüstetes Gravel-Bike zum Bikepacking, sondern das ist so ein ganz normales, blaues Damenrad,
ja,
wo du hinten dein Gepäck so draufgepackt hast auf den Gepäckträger.
Ja, und vorne
am Fahrrad?
Lenker, da habe ich dann auch noch ein Fahrradkörbchen. Das ist ein Fahrrad circa 40 Jahre alt. Ich habe das geschenkt bekommen von einer Dame, die ein E-Bike bekam. Und das ist ein Rabeneig. Mein Radeldoktor, so nenne ich ihn immer, hat gesagt, oh ja, das waren immer sehr stabile Fahrräder. Hat eine Torpedo-Dreigangschaltung. Und alle haben mich ausgelacht. Was? Damit willst du bis nach Memel kommen? Ich habe meinem Radeldoktor dann vorher noch gesagt, bitte mach das so zurecht, dass ich mit dem Radel bis Russland komme. Und dann hat es mir nach einer Woche übergeben und hat gesagt, ich würde damit nicht bis Russland radeln. Aber ich habe es trotzdem probiert. Ich hätte ja jederzeit umkehren können. Und dann war ich in Memel und dann war alles so toll gelaufen.
Wolltest du noch weiterfahren?
Ja.
Bis nach China?
Also ich hatte dann Russland gesehen, da muss ich sagen, nicht Moskau, soweit nicht, sondern
Ich war dann in Kaliningrad, Königsberg, auch auf den Spuren der deutschen Geschichte. Weil es gab ja so viele Ostpreußen-Romane, also Ostpreußen, Mensch, das hat so einen Mythos gekriegt. Und da wollte ich diese alten Orte sehen, die ich aus den Romanen kannte. Gumbinnen, Insterburg, Pillau, Kranz, da hat es ja Seebäder gegeben. Das war eine Seebadtradition. Da sind die Deutschen im Sommer an die Ostsee und dann haben die Thomas Mann zum Beispiel, haben die Seebäder bevölkert. Und da bin ich also auf den Spuren der deutschen Geschichte durch wunderschöne Landschaften und auch weniger schöne geradelt und es war wie never ending. Es ging immer wunderbar weiter von Tag zu Tag.
Was erlebt man denn auf so einer Radlreise, was man sonst nicht erleben kann? Was ist da so das große Plus?
Es war für mich das Gefühl von grenzenloser Freiheit. Es war die Freiheit, also keine Termine zu haben. Ich habe mir selber keine Termine gesetzt. Ich konnte in den Tag hineinradeln. Ich habe mir dann natürlich morgens, auch nach Wetterlage, habe ich dann beschlossen, heute möchte ich bis nach Kolberg kommen oder nach Rügenwalde, wo die Wurst früher mal herkam, in Polen. Aber wenn ich gemerkt habe, ich schaff's nicht, dann habe ich geschaut, dass ich irgendwo eine Unterkunft krieg. Es gibt ja überall inzwischen Pensionen, kleine Hotels und große Hotels. Oder ich hatte meinen Schlafsack dabei. Ich habe das Sieben-Sterne-Hotel gewählt. Und das Sieben-Sterne-Hotel ist das Hotel, was buchstäblich sieben Sterne hat. Nämlich, ich habe im Freien übernachtet, irgendwo in der Wiese, auf dem Feld. Bevor ich die Augen zugemacht habe, habe ich in den Himmel geschaut, auf das einzige Sternbild, was ich kenne, nämlich auf den großen Wagen oder der große Bär, wie man sagt. Und der große Wagen besteht mit der Deichsel und dem Wagen aus sieben Sternen. Und so bin ich eingeschlafen. Es war ein Naturerlebnis, was ich noch nie hatte. Und die große Freiheit, wenn ich will, biege ich links ab, biege ich rechts ab, wo es schöner ist. Es war grandios.
Bist du schon mal mit einem E-Bike gefahren?
Einmal hat mein Radeldoktor mir eins geliehen, ohne mich darauf vorzubereiten. Ich habe mich draufgesetzt, bin gestartet und da habe ich gedacht, das Radl fährt ja ohne mich weiter. Das hatte ich unterschätzt, wie so ein E-Bike abgeht.
Also wenn man bergauf fahren will, ist das natürlich großartig, gell?
Ich glaube ja. Ich glaube ja. Bisher habe ich mich dem E-Bike verweigert, also voller Stolz. Wenn mich jemand mit einem E-Bike überholt, dann sage ich, sie schummeln ja. Aber ich bin sehr gespannt. Ich werde mir jetzt ein E-Bike leihen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlt.
Also ich muss eine Lanze dafür brechen. Ich bin wirklich absolut zum Fan geworden, obwohl ich eigentlich sportlich genug bin, soweit, um auch ohne E-Bike-Antrieb zu fahren. Aber wenn man irgendwie halt den Berg rauf muss und eine längere Tour vor sich hat, ist es so toll. Man kann so toll Strecke machen. Also ich hätte nie gedacht, dass ich da so ein Fan werde. Also ich kann wirklich nur Werbung dafür machen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache.
Bin ich gespannt, bin ich wirklich sehr gespannt.
Jetzt erzähl uns, warum du dir ein E-Bike ausleihst. Das ist ja eine wichtige Sache, über die wir jetzt noch reden müssen.
Es geht in die Toskana. Und die Toskana, so schön wie sie ist, die ist aber auch hügelig. Da will ich das auch einfach kennenlernen.
Es geht um eine BR-Hörer- und Hörerinnenreise in die Toskana, eben mit dem E-Bike. Durch die Toskana, durch das wunderschöne Hügelland. Du bist dabei als Reisebegleiterin und als Reisegenießerin aber auch, denke ich mal.
Und da freue ich mich sehr drauf, weil das ist ewig her, dass ich zuletzt in der Toskana war. Und Oktober ist auch eine sehr angenehme Reisezeit, also bloß nicht im Sommer. Ich freue mich deswegen so drauf, weil das ist so ein Eintauchen natürlich in eine andere Zeit der Geschichte. Das ist Renaissance, das ist bis zum Mittelalter geht das zurück, was wir uns da angucken können an italienischer oder etruskischer Pracht. Also wenn ich allein, natürlich muss Florenz dabei sein und Pisa ist dabei, all die großen, Knaller, ja. Die Knaller sind dabei und auch Montalcino und San Gimignano, die Dörfer. Und wir sind ja nicht nur radelnd unterwegs oder mit dem Bus, wir können auch durch die Orte spazieren zwischendrin. Ich finde das auch so toll, die Etappen sind ganz freundlich getaktet, so von 35, 40, 45 Kilometern pro Tag. Also wir fressen keine Kilometer, wir haken nicht nur einfach die Orte ab, sondern
Es ist wirklich zum Genießen, die Landschaft genießen und so das Ganze drumherum. Es ist auch eine Gruppe, die so ungefähr zwischen 30 und 40 Personen nicht überschreiten soll. Und das finde ich ist noch eine angenehme, überschaubare Größe. Es ist keine Masse und es ist trotzdem eine Gruppe, wo man garantiert auch so miteinander gut klarkommt.
Man kann beim Radeln mit dem E-Bike, weil man da nicht so viel schnaufen muss, kann man sich übrigens wunderbar unterhalten, habe ich festgestellt. Also das ist Landschaft, es ist kulinarisch hochwertig, historisch und auch sozial, glaube ich, zum Unterhalten und sich kennenlernen, eine tolle Sache. Und ganz am Schluss habe ich gelesen, gibt es einen Tag in den Thermen von Chianciano, wo schon die Etrusker und Römer gebadet haben. Also deswegen kann man die Muskeln und die Knochen wieder erholen. Also das ist dieses Programm dieser Reise. 26. Oktober bis 2. November geht es und du bist dabei.
Gerne. Und ich empfehle natürlich, wenn es darum geht, was man ans Gepäck mitnimmt, natürlich bloß nicht zu viel Gepäck. Es ist erstaunlich, wie wenig Klamotten man braucht. Vor allen Dingen sollte man einpacken Sonnenhut, außerdem Helm. Fahrradhelm ist natürlich ganz wichtig, aber auch für die Spaziergänge ein Sonnenhut. Und vor allen Dingen einpacken gute Laune. Ganz wichtig.
Claudia Decker war das. Sie ist im Oktober dabei bei der BR-Radlreise durch die Toskana. Wer im Herbst dabei sein möchte oder einfach mal überlegen, ob das was sein könnte, auf brreisen.de gibt es ausführliche Informationen, was, wann, wie. Da kann man auch eine Broschüre runterladen und sich das ganz in Ruhe anschauen. Direkt anmelden geht natürlich auch. brreisen.de. Wir sind heute auf dem Fahrrad unterwegs, das immer noch ein unterschätztes Reisegerät ist. Denn man muss nicht mega top fit sein, um eine kleine Tour zu machen. Es lässt sich auch durchaus komfortabel reisen mit dem Radl und in gepflegten Unterkünften mit feiner Küche unterkommen. Im Zeitalter des E-Bikes können da auf einmal Menschen drüber nachdenken, die früher nie auf so eine Idee gekommen wären. Puristen und Sportler machen es natürlich weiterhin wie Dirk Rohrbach. Der ist für die vierte Staffel seines Mammutprojekts 50 States mit seinem Gravelbike und der Campingausrüstung die komplette Pazifikküste der USA entlang geradelt. Von der kanadischen Grenze in Washington durch ganz Oregon und Kalifornien bis zum Grenzzaun zu Mexiko südlich von San Diego. Was für eine Strecke, was für eine Landschaft und was für ein Abenteuer. Dirk hat wieder an den Seiten und Rändern gesucht und er hat wieder erstaunliche und faszinierende Menschen getroffen. In der letzten Folge von Staffel 4 geht es heute auf die Zielgerade Richtung Mexiko und Dirk startet ziemlich weit oben an einem legendären Ort mit umwerfendem Blick auf die Megametropole Los Angeles.
So, we're at the top of Mount Lee. Downtown LA is in our view. To our left, we have the Griffith Observatory over there. We have Mount Hollywood to our left. We can see the Pacific Ocean. We can see Santa Monica. We can see Catalina Island. We can see San Pedro. We can see downtown Hollywood.
Das ist Jeff Zarinem. Wir stehen auf Mount Lee, einem 500 Meter hohen Hügel mit der besten Aussicht auf die Stadt der Engel. Aber deswegen bin ich nicht hier.
It's a steep hill. It's about a 45-degree angle. You're wearing the right kind of shoes, which is good. You followed our instructions. If you want, you can follow me. I'll go down first, give you a little pointers, and we'll head down to the sign.
Let's do it.
Okay, man, let's do it.
Jeff und ich müssen uns an einem Seil festhalten und vorsichtig den steilen Hügel hinuntersteigen, um dahin zu kommen, wo alle hinwollen, aber kaum einer darf. Das Hollywood sein.
So, Dirk, here you are.
Holy. This is a dream come true.
This is a dream come true. Make sure you...
Can I
make
touch it?
Yeah. You have permission to touch it.
Oh, man.
So, are you absorbing all the films of history?
Wow.
Isn't this cool?
It is amazing.
Now look, so we're standing at the base of the... Which one is this? This is the L.
Uh-huh.
The first L.
Mir verschlägt es fast die Sprache. Wir stehen zu Füßen des ersten L im Hollywood-Sign. Und das geht nur, weil Jeff der Chef des Hollywood-Sign Trust ist. Der kümmert sich darum, dass das Wahrzeichen von L.A. bestens in Schuss bleibt.
The Hollywood sign was originally built in 1923, but it was made from telephone poles. It was made basically out of wood and tin panels. And a lot of cabling to keep it upright. It was designed to only last about 18 months. It wasn't torn down after 18 months. It kept going until about 1949, when it was just falling apart.
Das Hollywood Sign ist inzwischen 100 Jahre alt. Ursprünglich gebaut aus alten Telefonmasten, Blech und jeder Menge Kabeln zum Verankern. Eigentlich sollte es nur anderthalb Jahre halten. Als Werbung für einen Immobilieninvestor, der 450 Parzellen in seinem Hollywood Land verkaufen wollte. Aber es kam so gut an, dass es auch danach noch stehen blieb. Wind und Wetter haben dem Hollywood Sign über die Jahrzehnte ordentlich zugesetzt. 1949 musste es restauriert werden, 1978 dann komplett erneuert. Und Fun Fact, das Hollywood Sign hat auch eine deutsche Connection, denn der Hausmeister kam ursprünglich aus Hamburg. Albert Kote.
Are you talking about the guy that would change the light bulbs? It's true. And the myth is that he lived in a shack behind one of the letters, which is not true. He lived in Hollywoodland and he would come up here and change the light bulbs.
Albert Kote musste die Glühbirnen wechseln, denn anfangs war das Hollywoodland Sign noch beleuchtet mit rund 3710 Watt Birnen. Die hielten aber im Schnitt nur knapp 500 Stunden. Eine Lebensaufgabe für Albert, bis er keinen Bock mehr hatte.
The Hollywood sign was lit from December 8th, 1923, until for about 10 years. The lights went off in 1933, basically because of it was too hard to maintain. The structure was deteriorating and it was costly and I think he was tired of changing light bulbs.
Weiter geht die Reise. Viel zu viele Ampeln in den Industriegebieten und Surf-Cities südlich von L.A. bremsen mich immer wieder. Ich fahre vorbei an Raffinerien, Müllhalden, Schrottplätzen, obdachlosen Camps auf dem Bürgersteig. Fuck you, ruft mir eine Passantin zu. Einfach so, ohne Anlass. Ein Autofahrer versucht mich von der Straße zu hupen und überholt dann rasant und ohne Abstand. Stop and go auf dem Asphalt, Surfer im Meer. Kalifornien zwischen Klischee und Wirklichkeit. Encinitas, Cardiff, Solana Beach, Del Mar und dann San Diego, Traumstadt am Meer. Ich halte mich am Wasser, radle um die Bay am Flughafen vorbei zum Hafen, wo die Arbeiter in den Thunfischfabriken einst den Fang zu Dosenfisch verarbeitet und San Diego zur Tuna Capital of the World gemacht haben. Das ist lange her. In Sichtweite der alten Lagerhallen liegt ein Viertel, das sich vom Ghetto zum bunten Anziehungspunkt für Touristen gemausert hat.
I mean, it is just one of a kind place. Like, I don't think you can really find anything like it anywhere else. And even in the States, I think it's, you know, so authentically Chicano and so authentic, like, and just to San Diego too, because of, you know, maybe our proximity to the border and the history here and the struggle and the Chicano movement.
Das ist Alexandra Perez Dema. Und der One-of-a-Kind-Place, von dem sie spricht, ist Barrio Logan, das mexikanische Viertel. Dort an der Logan Avenue, der Hauptstraße, betreibt sie einen kleinen Geschenkeladen. Authentisch Chicano ist Barrio Logan, sagt Alexandra, und meint die Kultur der mexikanischstämmigen Amerikaner. Sie selbst ist in Cabo San Lucas in Mexiko aufgewachsen und 2007 hierher gezogen. Nach einer Ausbildung als Kunstschmiedin hat sie Schmuck entworfen und will jetzt mit dem eigenen Laden auch anderen lokalen Künstlern eine Plattform bieten.
We're in a vulnerable community. We're very close to, you know, downtown and gentrification is a real thing and we don't have a lot of the resources and we don't own, you know, the property and we're in a very desirable area and then you bring the artists and then other people see, wow, it's so cool, it's up and coming and then they start moving in and then next thing you know, we get priced out and we can't afford it. And so for us to just making sure that we're creating safe spaces for our community is just really important so that we can continue to stay here.
Die Gegend hier ist extrem begehrt, sagt Alexandra. Die Downtown nicht weit weg und Gentrifizierung eine echte Bedrohung. Sie befürchtet, dass die Chicanos verdrängt werden von wohlhabenden Hipstern und Investoren, die das Viertel bald für sich beanspruchen könnten.
I think what we're trying to do here is keep it authentic and true to our roots and our ancestors and those who came before us.
Das Herzstück von Barrio Logan ist Chicano Park, nur ein paar Blocks von Alexandras Laden die Straße runter.
Chicano Park to us is sacred. It's like a wailing wall, like a Mecca for us here. You know, this is the only piece of land or space that we have that we can identify with and call our home.
Heilig wie die Klagemauer oder Mekka ist Chicano Park. Das einzige Stück Land, das wir noch haben und mit dem wir uns identifizieren können, sagt Hector Villegas, born and raised in Barrio Logan. Hector sitzt im Vorstand des Chicano Park Museum and Cultural Center. Vor allem aber ist Hector Künstler. Er malt Murals, riesige Gemälde auf Wände und Betonpfeiler. Mehr als 100 gibt es davon im Chicano Park. Einer der Gründe, warum Barrio Logan bei Besuchern so beliebt ist.
Well, murals are go way back, are part of our culture for thousands of years. If you go to different temples, ruins in Mexico, there's a bunch of murals in them that some survived, right? Some didn't, but we've been telling story through murals for a long time.
Murals sind seit Tausenden von Jahren Teil unserer Kultur, sagt Hector. Du findest sie schon in den alten Tempeln und Ruinen. Damit erzählen wir Geschichten. Wir schlendern die Logan Avenue runter zum Park. Vor den Läden flattern bunte Fähnchen im Wind. Es gibt Verkaufsstände, Restaurants. An einer Ecke wummern dicke Lautsprecher.
The reason this is a Mexican community is because you weren't allowed to live nowhere else in San Diego. So it was a residential racial covenant here up until the 1950s. So we're always constantly trying to stay relevant here, keep our community united. If we weren't united here, all this would have been gone. But the good thing is that our elders fought for this piece of land here, and if we wouldn't have this park, our community wouldn't be here. So this is the anchor. Chicano Park is the anchor for us to have this cultural hub here in San Diego.
Bis in die 50er Jahre durften Mexikaner nirgendwo anders wohnen in San Diego, sagt Hector. Und jetzt versuchen sie weiter zusammenzuhalten. Sonst wäre das hier schon längst verloren. Hector spielt auf den Bau der Interstate 5 und der Brücke nach Coronado in den 1960er Jahren an. Dafür wurden viele Wohnhäuser und Geschäfte in Barrio Logan abgerissen. Das Viertel verschwand unter einem Gewirr aus Betontrassen, getragen von wuchtigen Betonpfeilern. Als Ausgleich sollten die Bürger von Barrio Logan wenigstens einen Park bekommen. Die Bauarbeiten aber verzögerten sich und wurden schließlich ganz verworfen. Denn die Stadt wollte jetzt auf dem Gelände ein neues Polizeirevier bauen, mit jeder Menge Parkplätzen für Einsatzfahrzeuge. Da gingen die Bürger auf die Barrikaden und besetzten das Areal 12 Tage lang, bis Stadt und Staat nachgaben. Das war auch die Geburtsstunde der Murals im Chicano Park. Seitdem haben immer mehr Künstler den tristen grauen Beton als Leinwand genutzt. Hector hat inzwischen 3 Murals hier gemalt. Eines auf einer Wand des Toilettengebäudes und 2 auf Betonpfeilern.
These are the first 2 murals that they're small in size, but that I was able to paint here in the park. It's a big deal because people come from all over the world here.
Die Murals von Hector sind relativ klein. Aber das war eine große Sache für ihn, weil ja so viele Menschen hierher kommen. Das eine Gemälde heißt Mexicota und zeigt den Schild eines Kriegers in Herzform, geschmückt mit Federn, umgeben von den Farben Rot, Gelb, Weiß, Schwarz für die 4 Himmelsrichtungen. Der Name ist eine Fusion aus Mexican und Lakota, der größten Gruppe der Sioux-Indianer. Beide Völker haben viel gemeinsam. Sie sind Brüder, sagt Hector, wie auch die Ureinwohner von San Diego.
You know, right here, Chicano Park is Kumeyaay land. This is Kumeyaay territory here. And the only way you know about native people here in San Diego is if you go to a casino, right? But in this area, we're trying to embrace the Kumeyaay land and honor it and also connect with our Kumeyaay brothers and not just be, oh, this is Chicano Park, this is, belongs to us, but it belongs to all native people.
Es wird ein zäher Endspurt. Ich entscheide mich für die Fähre nach Coronado. Große Teile gehören zur Marinebasis von San Diego, Heimathafen der amerikanischen Pazifikflotte. Ich folge dem Radweg schnurstracks nach Süden. Plötzlich verliert der Vorderreifen Luft. Echt jetzt? Meinen einzigen Platten der gesamten Tour habe ich kurz vorm Ziel. Na gut, ich beeile mich mit dem Schlauchwechsel. Es wird ein Lauf gegen die Sonne, die sich viel zu früh zum Meer senkt. Ich zücke das Handy, um den kürzesten Weg zum Borderfield Park zu finden. Passiere Ställe für Pferde, Ranches. Irgendwann endet die Straße. Der Asphalt ist jetzt aufgerissen. Den Schlagbaum ignoriere ich, wie auch den verwaisten Checkpoint, in dem früher mal Eintritt kassiert wurde. Die letzten Meter fahre ich auf Sand. Dann sehe ich das Meer. Die Sonne ist gerade versunken. Ein weiß-grüner Border Patrol-Wagen vom Grenzschutz parkt am Strand. Sonst niemand, weit und breit. Möwen sitzen auf dem Grenzzaun, andere starksen durch den nassen Sand. Stoppschilder und rot-weiße Verkehrshütchen sollen verhindern, dass man sich dem Zaun nähert. Der Strand wirkt wie ein Todesstreifen. Auf der anderen Seite hingegen flanieren Menschen, unterhalten sich ausgelassen. Musik spielt, Kinder springen ins Wasser, bunte Häuserfassaden neben der riesigen Stierkampfarena von Tijuana. Palmen, Sonnenschirme. Mexiko lebt. Da möchte ich sein und feiern. Stattdessen endet meine Reise hier, wo der Grenzzaun bis ins Meer reicht. Unspektakulär, nüchtern. Radeln, essen, schlafen. Knapp einen Monat gab es für mich nichts anderes. Ich bin wehmütig, wie immer am Ende einer Reise. Vielleicht war es die letzte mit dem Rad. Mit Blick auf das überforderte Knie. Ich bin dankbar, dass ich die West Coast nochmal so erleben durfte. Entschleunigt, manchmal gebremst, dafür mit dem Blick für sonst Übersehenes. Es ist dunkel geworden. Das grelle Licht von Scheinwerfern auf ewig hohen Masten schneidet durch die Nacht, wirft die Schatten des Zauns auf den mexikanischen Sand. Ich schiebe mein Rad auf den brüchigen Asphalt, schalte die Beleuchtung an und fahre zurück nach Norden.
Ein wichtiges Etappenziel hat er damit erreicht, die Grenze zu Mexiko. Dirk Rohrbach auf seiner großen Reise durch alle 50 US-Bundesstaaten. 23 Staaten sind es jetzt in der Sammlung und alle bisherigen Etappen gibt es im Podcast 50 States zu hören. Dann sogar noch ein bisschen ausführlicher als hier in den Radioreisen. 4 Staffeln sind es mittlerweile. Dirk war ja auf dem Missouri und Mississippi per Kajak unterwegs, dann mit dem Camper entlang der Südgrenze der USA. In Staffel 3 ging es durchs Heartland und den letzten Reiseabschnitt, den haben wir gehört in den letzten 5 Wochen, die Westküste der USA mit dem Fahrrad von Kanada bis Mexiko. 50 States finden Sie in der ARD Audiothek und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Wir kommen jetzt wieder zurück nach Hause gerollt. Ich möchte nochmal meine Bewunderung für alle Menschen äußern, die das wirklich tun und schaffen, wochenlang auf dem Fahrrad unterwegs sein, ganz nah dran und drin in der Natur. Irgendwann schaffe ich das auch noch und vielleicht haben wir ja auch Sie inspiriert, mal drüber nachzudenken, Reisen per Fahrrad. Auf BR Reisen finden Sie schon mal einen verlockenden Vorschlag, im Oktober durch die Toskana mit dem Radl und mit Claudia Decker, die heute in der Sendung zu Gast war. Kurz bevor ich mich jetzt aufs Radl schwinge und nach Hause fahre, nochmal der Hinweis auf den Radioreisen-Podcast. Da gibt es wirklich unendlich viel zu entdecken und das ganz ohne Schweiß und Schmerzen in Knien oder anderen relevanten Körperteilen. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.
Vorhaben ist mit dem Gravelbike voll bepackt.
Eine Bikepacking-Tour von München nach Paris. Das sind über 1000 Kilometer, mehr als 10.000 Höhenmeter.
Pro Tag um die 100 Kilometer.
Und unterwegs treffen wir immer mal wieder spannende Menschen, vor allem spannende Frauen. Und ich bin sehr gespannt, ob ich es genießen kann.
Mein oberster Gang geht anscheinend nicht rein. Die Taschen ärgern mich gerade wie Sau.
Es hat jetzt 35,5 Grad um 13:30. Wir haben bald 60 Kilometer geschafft. Und ich verstehe nicht, wo dieser Schwarzwald bleibt.
Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin ja zweimal fast auf die Fresse, auf das Gesicht gefallen.
Ali, Ali, Ali! Kali, Gahuru!
Hey Leute, ich glaube, ich werde morgen nicht fahren können. Mir geht's richtig, richtig mies.
Hello, wir sind die Bergfreundinnen, die Kadi, die Toni und die Kati. Unser Bikepacking-Trip nach Paris, den könnt ihr ab sofort nicht mehr nur als Podcast anhören, was ihr natürlich unbedingt tun solltet oder längst getan haben solltet. Nein, ab jetzt könnt ihr ihn auch anschauen, und zwar in der ARD-Mediathek.
Und was soll ich sagen? Es ist unfassbar viel passiert. Es gab Stürze, Platten, Platzregen. Wir mussten durchhalten, wir mussten umplanen und wir mussten auch fast abbrechen. Und ob wir am Ende dann zu dritt am Ziel, dem Triumphbogen in Paris, wirklich angekommen sind, das guckt euch am besten selber an. Bergfreundinnen, Bikepacking nach Paris, die Doku-Serie, ab jetzt in der ARD-Mediathek.